Folge 96.
Ja. Yep. Wie war das? Ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. War das 96 oder war es 94? Ich weiß gar nicht.
Es ist 19, es ist doch, ich glaube, es ist 1996, ich glaube ja.
96, genau.
Also wer es besser weiß, das war Fettes Brot, ne?
Ja, genau.
Jein ist das, von Fettes
Jein.
Brot, genau. Ja, wer es besser weiß, schreibt es in die Kommentare, ne, ob es ein anderes Jahr und wir uns hier kläglich vertun und keine Ahnung von deutschen Hip-Hop-Kulturerbe haben.
Genau, wobei man kann das super umformen zu, ist es Folge 96, der Dennis ist in der Südsee und bräunt sich, allein, ja fein, willkommen im Verein.
Gut, dass ich keine Rapper geworden bin.
Definitiv. Ja, okay, dann kommen wir jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen. Willkommen zum Videospiel, Freunde, Podcast Nummer Folge 96. Ihr habt es ja geahnt, dass es Folge 96 ist. Mit dem Carsten. Hallo Carsten.
Guten Tag.
Und mit mir, dem Chris.
Und mit dem mir, ne?
Ja. Und dem mir. Genau. Ihr merkt schon, wir versuchen das Niveau hochzuhalten. Ist nicht besonders leicht, aber das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Weil D&D sind nicht da und die sind ja immer dafür da, dass wir hier ordentlich unterhalten werden. Nicht. So, nein, Spaß beiseite. Ja, wir haben auch ein paar tolle Themen oder ein großes Hauptthema mitgebracht.
Mhm.
Aber so bevor wir damit anfangen, würde ich pauschal mal sagen, Carsten, nicht unbedingt, was hast du diesmal gespielt, sondern einfach mal so eine einfache Frage, wie geht es dir denn heute?
Ich muss immer viel zu viel arbeiten in letzter Zeit. Das ist die Heulantwort des Jahrhunderts, ne? Alte Männer ja, und
was,
Arbeit.
Was stellt sich eigentlich so an? Guck mal, die Influencer, möchte gerne Influencer, die gerade mal 16, 17 sind, wenn die weinen, was die viel arbeiten müssen, das kann ich verstehen.
Ja.
Aber unser eins doch nicht.
Ja gut, bei mir läuft halt nie eine Kamera mit, wenn ich arbeite, aber gut, ansonsten.
Ja, dann wird mal Zeit.
Nein, ich glaube nicht.
Okay. Ja, sehr schön. Nee, doch, was haben wir denn zuletzt gespielt? Haben wir denn überhaupt was gespielt? Also ganz kurz, bei mir geht es tatsächlich sehr schnell, weil ich war sehr stark beschäftigt mit einer Sache und habe daher nichts Neues gespielt.
Okay, das ging ja flott.
Ja.
bin ich schon dran dann?
Ja. Ja,
ne? Das war der Schnelldurchlauf.
Genau.
Ich bin tatsächlich wieder zu alten Klassikern zurückgekehrt. Also ich habe nichts Neues gespielt, außer dass ich tatsächlich aktuell so ein bisschen Red Dead Redemption 2 online wieder gespielt habe oder angefangen habe zu spielen. Mhm. Ist ganz lustig, wenn da nicht andere Spieler wären, die einen ständig vom Pferd schießen oder das Pferd erschießen oder in den Missionen dazwischen funken. Also man merkt immer wieder, so die richtigen Soziopathen treffen sich in Multiplayer-Spielen. Das ist
warte mal, so ist das nicht so wie bei GTA? Da, ja. Wenn du Missionen gemacht hast, bist du ja in einer Instanz gewesen und dann gab es natürlich die große Lobby. Du sagst gerade, dich in einer Mission vom Pferd schießen, das geht auch?
Ja klar, es gibt Missionen, die sind darauf ausgelegt, dass du irgendwas machen musst und die Gegenseite kriegt davon Wind, also die anderen Spieler, die da drin sind, die echten Spieler, und denkt sich dann, okay, meine Aufgabe ist es eben, dir in die Suppe zu spucken. Und das wird vom Spiel auch forciert und das ist echt ätzend. Und man darf niemals in die Stadt gehen, man muss aber in die Stadt gehen, weil sobald man in die Stadt hineinreitet, hört man schon Hilferufe der NPCs, die erste Kneipenschlägerei geht los, irgendjemand flieht durchs Fenster, wilde Ballerei, die ganze Stadt ist tot und am Ende du auch. Obwohl du nur irgendwie reingehen wolltest, um mal einmal beim Waffenschmied nachzugucken, was es Neues gibt. Also es ist halt wirklich, Frusttoleranz muss sehr hoch sein. Also ich glaube, es ist noch schlimmer als in GTA Online, was du ja auch intensiv mit Dennis gespielt hast.
Genau.
Wo, glaube ich, auch teilweise es so war, du wolltest nur quasi kurz über die Kreuzung fahren und schon schießen 50 Leute mit Raketenwerfern und Landminen irgendwie rum. Also es ist ähnlich nervig, sagen wir mal so. Ne? Andere Leute, wenn sie nicht da wären, wäre das Spiel wesentlich besser.
Na super. Das ist ja schon, also ich weiß, dass es in GTA eine Zeit lang die Möglichkeit gab, dass man dann auf einen privaten Server wechseln konnte. Mit Freunden und so weiter, aber dann warst du eingeschränkt ein bisschen in der Funktionsweise. Dann ging diese Mission, die halt dann wirklich, genau, da gab es ja auch welche, die in der Lobby spielten. Aber die Funktion ist irgendwann mal verschwunden. Und dann musstest du dich wirklich mit den Idioten dann wirklich. Das war wirklich sehr nervig.
Naja. Ist nur so ein kleine Randnotiz, dass ich wieder gemerkt habe. Ja, wenn Leute quasi das als Samstagabendbeschäftigung haben, dich abzufacken, dann hast du keinen Spaß mehr an dem Spiel. Aber gut,
Ja,
egal.
Hauptsache
Ich
die
wollte
anderen
ja
haben Spaß.
eigentlich, genau, Hauptsache die anderen haben Spaß, indem sie dich festbinden, auf Eisenbahnschienen liegen oder sonstiges. Keine Ahnung. Nein,
Ah, schön.
eigentlich habe ich was sehr Retromäßiges wiederentdeckt. Und zwar habe ich einen Cinematic-Platformer gespielt. Und zwar ist es Flashback auf dem Mega Drive.
Cinematic
Ja,
Platformer.
so als eigenes Genre. Die Franzosen haben das eine Zeit lang sehr exzessiv betrieben mit so Genre-Klassikern wie Another World und eben Flashback. Später dann auch noch, ich glaube da, ich weiß nicht, ob da der Macher von Another World beteiligt war, das Spiel, dieses auch vorgerenderte Hintergründe. Du hast so einen Jungen gespielt, der in so einer Albtraumwelt quasi gesogen worden ist oder dahin sich aufgemacht hat, um seinen Hund zu retten vor irgendwelchen Schattenwesen. Wie ist das denn nochmal? Irgendwas mit Darkness.
Ich weiß
Auf der
nicht.
PSX, auf der PS1 ist das.
Ich weiß es nicht. Ich
Heart of
weiß es einfach
Darkness,
nicht.
genau.
Hard of
Heart
Dark,
of
sag doch, das sagt
Darkness.
mir was, aber ich habe es nie
So
gespielt.
ein Spiel über zwei CDs, was quasi der geistige, ja, Nachfolger von diesen Spielen ist. Und irgendwie Flashback, so ein Versatzstück aus. Ich sag mal, wenn du die Hintergründe aus einem Mobius-Comics mixt mit der Story von Total Recall, sie leben und ich weiß nicht, was da noch drittes ein bisschen drin ist, vielleicht Mad Max so ein bisschen. Und mit, sag ich mal, Animationen, die einem auf einem 16-Bit-System so ein bisschen schon das Staunen beigebracht haben, weil es halt dieses Rotoskopie-Fahren ist. Also man hat halt wirklich jemanden genommen, einen echten Schauspieler, den man dann abgefilmt hat. Und
Oh,
deshalb
cool.
sind die Animationen sehr, sehr smooth. Also wenn der irgendwie aus einem vollen Lauf heraus in so eine Rolle irgendwie übergeht oder die Waffe zieht und sich duckt und an der Wand irgendwie sich quasi anschmiegt, dann sieht das schon sehr, 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 sehr fein aus für so ein 16-Bit-Spiel, wo man sonst halt eher so animierte Charaktere oder per Hand animierte Charaktere gewöhnt ist. Hat viele Adventure-Elemente, muss viele Dinge aufnehmen, kombinieren. Die Gefechte sind auch sehr taktisch, also zwei, dreimal getroffen und du bist tot. Also du musst schon zusehen, dass du Deckung suchst und rollst und irgendwie die Gegner ein bisschen ausmanövrierst. Also es ist ein sehr cooles Spiel mit einer Sci-Fi-Story. Wie gesagt, 2D von der Seite, Cinematic-Plattformer. Kann man sich mal geben. Hat seinen Ursprung, glaube ich, auch auf dem Amiga, so wie viele Mega Drive-Titel, die sich relativ einfach auf vom Amiga auf den Mega Drive haben
Ich glaube, die
portieren
waren von
lassen.
der, wie heißt es nochmal, von der Architektur waren die nicht so weit auseinander irgendwie,
Genau.
ne? Ja.
Und also die Mega Drive-Version habe ich tatsächlich seit meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe sie mal bei Sebastian getauscht gegen irgendein anderes Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches er davor für mich bekommen hat. Genau. Und das habe ich jetzt wieder entdeckt, habe es auf dem RetroPie, der Dennis wird mich strafen, aber ich habe es auf dem RetroPie gespielt. Mit Retro-Achievements, ja, habe ich glaube ich schon
Okay.
mal erwähnt, dass
Ja,
es so eine
genau.
Webseite gibt, ne, wo man dann quasi so ein Overlay drüber legen kann und die haben eine große Datenbank, wo die Leute halt die Spiele einpflegen und dann selbst Achievements dafür programmieren, die dann auch an in passenden Stellen dann quasi aufploppen. Ne, Level geschafft, drei Gegner umgelegt, was auch immer. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen langlebiger. Sollte man sich mal angucken, immer noch sehr gut zu spielen heutzutage.
Sehr gut. Also für die, die es noch nicht kennen, Spielempfehlung von Carsten.
Flashback.
Flashback. Ja, sehr schön. Das dann, ja, und Dennis, was hast du? Ach nee, das ist ja gar nicht da. Ja, dann müssen wir jetzt, glaube ich, doch zu unserem Hauptthema kommen. Aber bevor wir das Hauptthema machen, müssen wir ein bisschen modden. Eine Mod installieren, die das Ganze hier noch fanziger macht. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinwollen. Wir wollen auf Mods hinaus, aber nicht auf Moderatoren in Foren. Weil das ist noch mal eine ganz andere Kategorie, sondern auf Modifikationen. Spielmodifikationen. Die Mod. Weil
Ich
der Mod
glaube.
ist ja jemand anders.
Ja, stimmt.
Und wenn der Carsten da was Schönes vorbereitet hat mit Fakten und Infos, rede ich aus dem Nähkästchen, weil ich damals da ein bisschen aktiv war. Oder ein bisschen mehr aktiv sogar, mehr als ich wollte vielleicht manchmal.
Das klingt ein bisschen nach Geiselhaft.
Genau. Ist jetzt die große Frage. Ich glaube, es macht am ersten Sinn, wenn der Carsten erstmal ein bisschen was über die Hintergründe erzählt, ne? Ist, glaube ich, ein bisschen besser, oder?
Können wir können so, genau, wir können ja dann, kannst ja dann reingrätschen. Wir haben jetzt
Genau.
quasi die beiden Seiten von dem, der immer nur genommen hat, ja, also mal, gebt mir eure freien Mods, gimme Freebies.
Ja.
Zu dem später, der dann wirklich aktiver Modder war und jetzt auch wieder tatsächlich gerade ist, wurde ja, glaube ich, schon angeteasert letztes Mal, ne? Was
Genau.
jetzt zu haben ist vom Chris, da reden wir dann gleich noch drüber. Aber
Genau. Bleibt am Ohr. Jetzt erstmal Werbung. Dü, 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 dü,
nach dem Werbeblock, genau.
Genau.
Und zwar folgendes: Man kann sich das vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen. In der heutigen Zeit, wo Assassin's Creed Teil 25 rauskommt, was von der Spielmechanik her und von der Optik eigentlich immer das gleiche Spiel ist, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse übers Knie gebrochen, nur mit einem
So,
anderen zeitlichen Setting.
genau, so weit weg bist du ja gar nicht von der Aussage.
Genau, so, und das ist aber immer ein Vollpreisspiel. Und was ist, wenn ich euch jetzt sage, es gab mal eine Zeit, wo man für sowas nicht zahlen musste?
Was? Wo soll es denn
Was?
sowas gegeben haben? Carsten muss
Genau.
verrückt sein.
Deshalb kommen wir jetzt zu dem schönen Titelthema, die verlorene Kunst des Moddings. Es gab nämlich mal eine Zeit, wo das nicht nur der Fall war, sondern wo Firmen das auch noch aktiv unterstützt haben, dass es sowas gibt. Ja? Und zwar reden wir jetzt heute über das große Thema Mods nicht im Allgemeinen, sondern eins der bekanntesten und wegweisendsten Ego-Shooter-Spiele aller Zeiten ist ja Half-Life. Und
Richtig.
Half-Life ist dafür bekannt, nicht nur war, sondern ist es auch heute noch, dass es eine sehr, sehr große Modding-Community hat und dass Valve auch erstmal die User hat, auch quasi nie so einen nicht der rechtlichen ja, Steine denen in den Weg gelegt hat. Also man hat das Ganze bis zum gewissen Grad, klar, wenn damit Geld gemacht worden ist, dann hat Valve natürlich auch immer noch was mitzureden gehabt oder wenn es darum ging, wirklich irgendwie, ja, sag ich mal, Assets aus Half-Life irgendwie dann zu benutzen. Klar, das ist nun mal eine Firma, aber die haben an sich, haben die erstmal grundsätzlich nichts dagegen gehabt und das aktiv auch gefordert.
Genau, weil auf der
Und
CD damals von Half-Life war sogar die Software dabei, um was zu machen.
ja, oh, da meldet sich hier die Alexa, warum auch immer.
Alexa will
Gut.
gemoddet werden.
Ja, Alexa will, nein, ich darf jetzt nicht das Wort sagen, sonst taucht die wieder hier auf. Genau, das wusste ich nämlich auch nicht. Ein netter, da hast du mehr Wissen als ich, dass das quasi mit ausgeliefert worden ist. Auf der Half-Life-CD hast du, glaube ich, gesagt.
Genau,
Und
da war
war
der
das dieser Hammer?
Worldcraft-Editor. Nee,
Ah,
Worldcraft hieß er
Worldcraft war das.
damals noch. Hammer hieß er dann im Laufe der Entwicklungszeit, ist er dann umbenannt worden. Ich glaube, weil Worldcraft gab es schon irgendwie anderweitig, und man wollte das dann ein bisschen abgrenzen davon, dass das Worldcraft ja für allgemein für Quake-Spiele war, und der Hammer-Editor dann nur für Half-Life. Und dann hat man den halt
Genau.
umbenannt.
Genau, da ist auch ein ganz wichtiger Hinweis schon, habe ich vorhin auch erst quasi durchs Nachrecherchieren rausgefunden. Ich habe immer geglaubt, dass Half-Life 1 auf einer modifizierten Quake 2 Engine basiert, was aber nicht der Fall ist. Es ist tatsächlich auf einer modifizierten Quake 1 Engine, was ich sehr lustig finde. Es ist quasi so ein Fork. Also man sticht vor, der Vater ist halt Quake.
Ja.
Und rechts geht Half-Life ab oder Gold Source und links geht Quake 2 ab. Also es ist tatsächlich ein Fork mehr oder weniger von der ursprünglichen Quake-Engine, was ich
Genau.
auch nicht wusste. Interessant.
Ja.
So vor allen Dingen technisch, weil man sich denkt, ne, die Quake 2-Engine, da kennt man ja so einige Spiele, die darauf basieren. Da hätte ich jetzt halt Half-Life als Abspaltung schon zugezählt. Ne, jetzt weiß ich, Quake 2 zum Beispiel, so, da basieren so Dinge drauf wie Quake 2. Nein, Scherz natürlich. Aber
What?
Sin, ich weiß nicht, ob Sin noch einer
Ja,
kennt.
Sinn,
Auch ein
stimmt.
sehr schöner Shooter. Oder Daikatana, ist jetzt nicht so gut angekommen,
Nee.
basiert da auch drauf. Ne? Kingpin, Life of Crime basiert da noch drauf. Oder Heretic 2. Also alles so recht große Titel, die man eigentlich kennt, wenn man in der Zeit so um, wann ist Quake rausgekommen? 97.
Ja, genau, 97.
Genau, die man eigentlich irgendwie alle schon mal gehört hat, aber nein, tatsächlich Gold Source abgespalten von der ursprünglichen Quake Engine.
Ja, und
Daher auch
viele,
dieser Editor, was du gerade meintest,
genau,
genau.
und viele waren ja tatsächlich damals der Meinung, dass das Spiel auf der Quake 2 Engine basiert. Das las man sogar teilweise auch in Ankündigungen und so weiter, dass halt das Spiel von der Quake 2 Engine befeuert wird. Das war dann einfach nicht Wissen der Journalisten im Grunde, weil die Half-Life Engine, die ja in der Zwischenzeit Gold Source heißt, ist ja wirklich echt stark modifiziert worden. Also ich persönlich, ich hatte damals auch immer gedacht, oh, das läuft basiert auf der Quake 2 Engine und ist einfach nur angepasst worden. Bis ich irgendwann mal dann auch festgestellt habe, nee, das basiert auf der noch älteren Quake Engine. Das ist schon erstaunlich, was sie da rausgebracht haben. Vor allem haben die ja Techniken eingeführt, die ja, wie zum Beispiel Skelett-Animation, war Half-Life das erste Spiel damit.
Mhm. Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Ich finde auch, wir befinden uns auch in der Zeit, wo, ja, ich weiß nicht, so wie Markentreue bei Autos, und man sagt, ich fahre immer ein, was weiß ich, eine Audi, Mercedes, weil das und das gefällt mir und das ist halt charakteristisch. Mhm. Befinden wir uns, finde ich, auch bei den 3D-Spiele-Engines in so einer Zeit, wo man mit einer 80-prozentigen oder 85-prozentigen Sicherheit immer sagen kann, sobald du ein Spiel siehst, das basiert doch auf der Engine, weil ja. Ich finde die Unreal Engine und die Quake Engine in ihren ganzen Iterationen, die hatten so ein ganz bestimmtes, einen ganz bestimmten Charakter, finde ich.
Ja.
Und man hat es den Spielen meistens angesehen. Definitiv. Heutzutage, also ich, ab der Unreal Engine irgendwann konnte ich es nicht mehr unterscheiden. Also da wurde dann mal gesagt, oh, dieses Spiel, was weiß ich, das neue Pokémon ist jetzt auch irgendwie Unreal Engine so ein bisschen. Da denkt man immer, ja gut, hätte ich halt nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ne, du weißt, was ich meine. Also, ja. Da hat man es nicht mehr gesehen. Es gab nicht mehr diese charakteristischen Eckpunkte, wo man gesagt hat, daran könnte ich jetzt genau sehen, dass diese Engine verwendet worden ist. Das verschwimmt halt irgendwann in der Neuzeit.
Das ließ sich gestern wirklich das ließ sich damals wirklich an den Spielen erkennen. Als ich damals das erste Mal Star Trek Voyager Elite Force gestartet hatte, die Demo, damals auf einer GameStar-CD dabei war, wo man das erste Level gespielt hat, du hast sofort die Quake 3 Engine erkannt in den Dingen. In jeder Art und Weise, wobei ich echt sagen muss, dass die Animationen eigentlich echt schwach waren für die damalige. Grafisch war das sowieso nicht besonders toll, das Spiel.
Ich mag das immer noch.
Ich spiele es auch sehr gerne, weil passt halt einfach Story und der ganze Aufbau passt halt perfekt in dieses Spiel rein. Aber da hast du sofort erkannt, okay, das ist ein Spiel auf der Quake Engine. Du hast halt die Spiele, wie du sagst, tatsächlich daran, gut, die Half-Life-Spiele hast du sowieso daran erkannt. Dann auch Team Fortress, Counter-Strike, wobei die ja beide aus Half-Life im Grunde ja rausgekommen sind, wo er bei Team Fortress ja noch ein bisschen tiefgründiger ist, deswegen heißt es ja Team Fortress Classic. Das ist schon eine lustige Sache. Ich glaube, heutzutage die einzige Engine, die ich erkennen würde, wäre die Source 2 Engine.
Stimmt.
Weil also, die noch so ihre Charakteristik hat. Aber wenn du jetzt von einer Unreal Engine sitzt oder Unity Engine, das würde ich persönlich nicht mehr erkennen.
Das ist, da ist auch teilweise ist das zu fließend irgendwie die Übergänge. Ne? Mhm. Also finde ich, das ist nicht mehr so. Teilweise sind, also gut, jetzt vielleicht ohne die neueste Unreal Engine mal ausgenommen, die ja wieder sehr, sehr stark auf fotorealistische Beleuchtung und so geht. Das ist schon faszinierend, aber ich könnte das jetzt nicht immer sofort dann sagen. Ne? Und was du gesagt hast, ist eigentlich auch ein guter Stichpunkt, dass man so ein Grundgerüst hat und dann hat jemand ein Star Trek-Spiel daraus gemacht oder ein komplett anderes Szenario. Und irgendwie, ich weiß nicht, Return to Castle Wolfenstein ist ja auch die Quake 3 Engine, glaube ich.
Genau,
ne?
Ich glaube, das war so, auch, ja.
Das ist halt so krass, wo man wirklich sagt, okay, Leute, hier ist das Grundwerkzeug, macht was da draus. Also die Leute, die es entwickelt haben, haben sich vielleicht teilweise gar nicht träumen lassen, was dann Drittentwicklerstudios da noch an Tools oben drauf gesetzt haben. Das war ja meistens, da war ja auch schon gemoddet, würde ich jetzt fast sagen. Die haben ja schon das Grundprinzip genommen und gesagt, okay, danke für diese tolle Engine. Die hat aber so ein paar Sachen, die müssten wir in unserem Spiel eigentlich darstellen können oder hätten wir gerne. Das habt ihr uns aber nicht mitgeliefert, da müssen wir das halt irgendwie noch nachliefern.
Ja.
Und da so Leute wie Raven Software oder Ritual Entertainment oder wie sie erlassen, die haben halt da richtig, richtig diese Sachen erweitert, so wie sie das halt gebraucht haben. Ne?
Das stimmt.
Und das ist schon cool, was du da alles rausholen konntest aus so einem Grundprinzip.
Vor allem, genau, du hast halt dieses Grundgerüst gehabt und hast dann halt deine Sachen draufgesetzt. Ich nenne jetzt als Beispiel halt, weil ich da halt ja ein bisschen tiefer drin steckt, die Half-Life, also die Gold Source Engine. Es gibt ja davon in der Zwischenzeit schon Versionen, die laufen dann allerdings auch alleinstehend, die sind nicht mehr so sehr verzahnt mit dem Original Half-Life. wo du wirklich Spiegelungen hast, das ist die Engine nicht in der Lage darzustellen, wo du Detailtexturen hast, was auch in der Original-Engine irgendwann dazu kam, richtige Partikeleffekte hast, den Polygon-Count ordentlich nach oben schrauben kannst, 3D-Sky und der ganze Kram, also alles Zeugs, was heutzutage Standard ist, gibt es Leute, die sowas in eine Engine aus den 90ern reinprügeln und das sogar auch vernünftig lauffähig lassen. Also wenn die Engine ja nicht direkt damit programmiert worden ist, ist es ja manchmal ja ein echter Kraftakt, sowas darzustellen. Mhm. Aber das läuft alles butterweich da in der Zwischenzeit. Das ist schon Hut ab, was die echt hinkriegen aus den alten Dingern.
Mhm. Und das führt jetzt zu den Moddern, die dann wiederum gesagt haben, ja, herzlichen Dank, jetzt haben wir gesehen, was ihr damit machen konntet. Lass uns doch mal quasi im heimischen Keller oder wo auch immer, ne, haben sich dann Leute zusammengetan, die natürlich auch technik- und programmieraffin waren in den meisten Fällen, ja, die aber jetzt dafür weder Geld bekommen haben, noch irgendwo meistens angestellt waren zu der Zeit schon bei einer Software-Spiele. Ne? Das waren halt meistens wirklich irgendwelche Kellerkinder, sag ich jetzt mal, nicht negativ ja gemeint, die wirklich sich damit beschäftigt haben. Und man kann sich das, oder ich kann mir das heutzutage kaum noch vorstellen, weil wenn wir über Mods und Half-Life-Mods reden, müssen wir natürlich direkt erstmal eine Hausnummer abfrühstücken und das ist natürlich Counter-Strike.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, was für ein Mega-E-Sport-Event Counter-Strike heutzutage noch ist, ja, mit 1000 Versionen und jetzt, wie du schon gesagt hast, Gold Source oder Source Engine 2 mit Counter-Strike 2 ja jetzt, glaube ich, ja, auch, ne? Sich in der, ist es eine Beta-Phase, die da gerade läuft? Ich glaube ja. So.
Nee, das ist schon das fertige Spiel, was aber jetzt als Live-Service halt läuft und stetig erweitert wird.
Man kann sich das nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass das wirklich Leute selbst programmiert haben und ich glaube bis zur Version 1.6 war das auch, glaube ich, immer noch in Modder-Händen, bis Valve dann irgendwann den einzig richtigen Weg gewählt hat, nämlich zu sagen, ey Jungs, wollt ihr nicht hier arbeiten? Und wir integrieren das fest als Vollpreis, sondern Vollversionsspiel, weil das war ja, glaube ich, immer umsonst. Das war ja, glaube ich, hat ja kein Geld gekostet, zumindest nicht in den ursprünglichen Versionen.
Ne? Ja, genau. Also jetzt mit Counter-Strike 2 ist jetzt wieder das erste kostenlose Counter-Strike, wo ich glaube, bei CSGO war das auch schon irgendwann eingeführt worden. Aber Counter-Strike, genau, bis 1.6, soweit ich auch weiß, war halt einfach eine Mod, konntest du dir auf irgendeiner Modding-Seite runterladen. Da war noch nichts mit Steam, was das Ding aktuell hält.
Genau.
Und dann ging es los. Aber das hat ja Valve ja nicht nur bei Counter-Strike getan, das haben die ja auch bei Team Fortress gemacht.
Ja,
das haben die bei Day of Defeat gemacht. Das waren ja alles ursprünglich Mods gewesen, die dann irgendwann mal aufgrund des Erfolges dann Vollpreistitel wurden. Oder Vollpreis jetzt nicht, aber kaufbare Titel wurden.
Ja.
Das passiert heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr, wenn ich mich so überlege. Gut, es ist heutzutage auch nicht mehr so leicht, einfach hinzugehen und sagen, ich mache jetzt aus Castle Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. Ach, wie heißt das denn jetzt? Egal, die aktuellen Wolfenstein-Teile, so.
Ja, ja.
Da mache ich jetzt einen modernen Shooter draus, der, keine Ahnung, in den 2020ern spielt mit modernen Waffen und komplett eigenen Figuren, weil das ist teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. A, weil die Entwickler gar nicht mehr die Möglichkeit geben teilweise. Du müsstest ja, und das ist ja bei Half-Life der Fall gewesen, den Source-Code ja freigeben. Zumindest den Teil, der dafür da ist, um dem Spieler dann die Hand zu geben, was kann ich nicht.
Ja.
Und das war früher, aber ich glaube, mich zu erinnern, weil in dem Bereich habe ich nie so rumgewerkelt, ist es nur eine einzige Datei, die Valve.dll oder sowas, oder Client.dll. Und da stand im Grunde alles drin, was das Spiel benötigt, um so zu funktionieren, wie es funktioniert. Und wenn du dann C++ konntest und die passende Software hattest, konntest du das Spiel nach deinem Belieben entsprechend anpassen und konntest halt aus Half-Life ein Counter-Strike machen, weil in Counter-Strike, die teilt sich nur noch die Engine, mehr ja nicht, und vielleicht ein paar Sounds. Die Sprites vielleicht von der Explosion.
Wir dürfen ja nicht vergessen, da sind wir auch dabei, dass es ja diesen Begriff, haben wir glaube ich noch gar nicht eingeführt, eine Total Conversion ist. Also
genau,
wirklich nicht irgendwie, also ich persönlich kann immer wieder nur sagen, ich finde es cool, wenn Leute quasi aus einem bestehenden Baukasten was Neues zusammenzimmern. Mich persönlich interessiert es aber dann nicht so, weil ich immer denke, ja gut, das ist wie das Gemälde, das hat einer abgemalt. So nach Motto, das habe ich ja schon mal gesehen. Ich finde es immer besonders toll, wenn was völlig Neues entsteht und man fragt sich, Moment mal, das war doch eigentlich mal Half-Life. Wie haben die das denn hingekriegt? Oder da ist ja wirklich so viel Arbeit reingeflossen. Waffenmodelle, neue Sounds, Sprachsamples aufgenommen. Keine Ahnung, ein Spiel, was ursprünglich dazu da war, eine Forschungsstation, irgendwie eine unterirdische Forschungsstation darzustellen, wird auf einmal ein Open-World Western-Shooter. Gibt's Wanted, ist so eine Mod für Half-Life zum Beispiel.
Ja, genau.
Also jedes Szenario, also quasi das, was auch vorher schon die vollwertigen Studios gemacht haben, nämlich zu sagen, ja gut, das war mal ein Arena-Shooter wie Quake 3, jetzt machen wir da halt ein neues Wolfenstein raus oder ein Star Trek-Shooter oder ein was weiß ich nicht. Ne? Mhm. Das hat mich immer so fasziniert, wie man halt wirklich das so nackig macht, dass nur noch die Engine übrig bleibt und dann baut man es wieder auf und am Ende denkst du dir, ist das immer noch dasselbe Spiel?
Das ist die hohe Kunst dahinter, ja. So weit bin ich nie gekommen. Weil ich war immer so ein Ein-Mann-Projekt, aber das war das, was mich da damals halt auch daran fasziniert hat. Dieses, ich kann selbst eigene Geschichten erzählen in diesem Universum oder in diesem Spiel. Und das war dann irgendwann so anno 2000. Half-Life ist ja 98 erschienen. Ich glaube, 99 habe ich das erste Mal in die Hand gekriegt. Und habe dann ein Jahr später ungefähr dann irgendwann mal beim Durchsuchen der CD tatsächlich diesen Editor gefunden, den Worldcraft. Und habe dann damit mich beschäftigt. Und ich glaube, die ersten 2 Jahre kam wirklich nur Grütze raus, das erste Jahr. Aber das war so die Kennenlernphase davon, was kann ich überhaupt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt baue ich mir eine eigene Half-Life Mod mit 50 Maps und 18 Stunden Spielzeit. Daraus ist dann, glaube ich, nur 10 Maps geworden und 1 Stunde Spielzeit. Aber war egal. Das hat einfach, du hast dich da hingesetzt und hast deine eigene Geschichte in dieser Black Mesa Forschungsanlage entwickelt und gebaut. Und dann gab es dann noch Communities damals. Eine, auf der ich angemeldet war, eine deutschsprachige war The Wall, thewall.de. Das war eigentlich die deutsche Mapping-Community für Half-Life und alles, was damit zusammenhängt. Hat leider am 21.11.2017 die Pforten geschlossen, aber irgendwann wurde es auch leider Zeit, weil die Modder sind dem entwachsen, die da drin waren. Und das Modding ist zwar immer noch ein riesengroßes Thema von Half-Life, aber trotzdem im Vergleich zu früher sehr klein geworden. Aber da gab es dann Tutorials, Downloads, andere Leute, mit denen man sich auseinandersetzen konnte, Leute, die dann geholfen haben. Das war nämlich auch mal eine tolle Sache bei dem Modding, dass es da durch diese Community man auch Leute kennengelernt hat, die das gleiche Interesse hatten und sich dann damit auch mit beschäftigt haben und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann anno 2001 war das, glaube ich. Ich müsste auf die Webseite gehen davon. Ich klicke mal eben hier ein bisschen rum, genau. weil das kann ich mir so nicht so genau merken. 2001 bis 2003 habe ich dann Half-Life Escape gebaut, habe das dann released und dann hier Modding moddatabase.com zum Beispiel, die Seite schlechthin, genau.
Ja, das ist immer noch die Ressource, wenn man mal wirklich auch archivarmäßig rumgucken will. Die haben da wirklich die ganzen Dinger, die wir jetzt gleich auch noch nennen werden, die sind da immer noch zu finden, die kann man da immer noch runterladen. Also da ist nichts verloren gegangen von den Sachen. Ne?
Genau. Dann ist ja Half-Life 2 erschienen und dann habe ich mir gedacht, du baust jetzt für Half-Life 2 eine Mod. Tatsächlich ist nichts daraus geworden und ich habe dann Half-Life Escape 2 von 2005 bis 2007 gebaut, auch auf derselben Engine halt, die Geschichte einfach weitergeführt. Weil Half-Life 2 war dann für meinen Skill, für meine Verhältnisse schon zu aufwendig.
Ich wollte gerade sagen, was wir ganz vergessen haben, wo du vorhin gesagt hast, dass es heutzutage nicht mehr so eine große Modding-Community gibt oder allgemein das nicht mehr so angesagt ist. Wir befinden uns auch in einer, ist vielleicht ein überstrapazierter Begriff, aber in so einer Pionierzeit. Das war wirklich die Zeit, die Hochzeit des PC-Gaming, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, wo halt quasi alles auf Konsole ausgelegt ist oder zumindest auf Multiplattform. Da hat man wirklich, da haben wirklich, sagen wir, die Kiddies, die heute Fortnite spielen, ein bisschen übertrieben gesagt, saßen da zusammen in LAN-Sessions und haben sich die Half-Life-Mods installiert und haben selbst versucht, mit diesen Bordmitteln, die es da gab, Map-Editoren, was weiß ich nicht, was selbst zu kreieren. Und dieser Spaß des etwas Selbsterschaffens, der hat das Ganze dann wirklich in andere Dimensionen katapultiert bei manchen Leuten. Ja. Ne? Und vielleicht eben auch die Anlage, dass es eh schon Leute waren, die technisch ein großes Verständnis hatten für solche Sachen, die später dann auch teilweise, wie gesagt, ihre Berufung oder ihren Beruf darin dann gefunden haben. Ne?
Ja, genau.
Also das, ne? Und das kannst du heute nicht vergleichen. Solche Communities gibt es nicht mehr. Die wird es so wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Und was du auch gerade gesagt hast, habe ich mir nämlich auch gedacht, dass es so eine Zeit gab, wo man mit relativ wenig Aufwand und vielleicht nicht so einem hohen, also jetzt nicht negativ gemeint, nicht so einem hohen technischen Verständnis von Programmieren, dass man sagen konnte, ey, ich habe hier einen Editor, also ich habe es wirklich nur bei Duke Nukem 3D noch gehabt, dass ich da, hat glaube ich jeder mal gemacht, irgendein Gebäude nachgebaut ist, was man in der echten Welt kannte, weil das halt mit diesen typischen Engines, die halt wirklich eher so darauf aus waren, halt Würfel darzustellen, sage ich mal, einfach nur ne, so möglichst kantige geometrische Objekte, konntest du halt Gebäude und sowas immer gut oder Innenräume sehr gut bauen. Mhm. Und dieses Erfolgserlebnis, wenn man dann wirklich irgendwas hatte und man sagte jetzt ohne Scheiß, das könnte wirklich dieses Gebäude sein, ne? So in so einer rudimentären Duke Nukem-Version.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, alles, was später dann kam, also besonders Quake 2, was ja auch noch hochgradig modbar ist und wo es auch noch sehr gute Mods für gibt, da musstest du dann schon wirklich Bock haben, da tief einzusteigen, weil es wurde immer komplexer.
Ja, ja,
also das ist so der Sweet Spot, glaube ich, gewesen so damals.
Du brauchtest damals, um eine eigene Half-Life-Mod zu bauen, die einfachste, sage ich jetzt mal so, hast du wirklich nur den Worldcraft bzw. Hammer-Editor gebraucht. Mehr war es wirklich nicht, weil das Spiel hat dir alles dann schon mitgeliefert. Gegner, Texturen, Sounds, alles, war schon alles da. Wolltest du aber dann noch eigene Texturen dazu hauen, musstest du natürlich dich mit einem Bildbearbeitungsprogramm auseinandersetzen können. Und die entsprechenden Tools haben, um die Texturen zu erstellen.
Wahrscheinlich.
Die
Vorgaben auch. Ich weiß ja nicht, was ich bitte für irgendwas.
Genau.
Wie muss das, was für Format muss das haben? Was für eine Größe darf das nicht überschreiten?
Genau.
Blablabla und so weiter. Ja.
Das, da musste man sich natürlich dann, und dann mach das mal, wenn du kein Photoshop hast, ne, was du irgendwo legal herkriegen könntest damals. War schon nicht ganz so einfach. Dann, wenn du wolltest, okay, ich will jetzt aber auch eigene Gegner ins Spiel einfügen oder eigene Modelle, dann, das war nämlich der Teil, der für mich wirklich immer, auch heute noch böhmische Dörfer sind, eigene Modelle erstellen. Klingt jetzt eigentlich nicht so weit entfernt von eigenen Modelle zu eigenen Maps, aber für mich war es halt wirklich immer ein Riesenunterschied, das ist heute noch, ob ich jetzt mit dem Editor eine Anlage baue oder ob ich mit dem Editor ein Computer baue oder sowas, weil diese Editoren für 3D-Modelle sind halt deutlich feiner, was die Arbeit angeht. Ne? Da gibt es keine Drahtgitter, wo du dich an den Unitgrößen orientieren kannst. Da ist alles so, wie du es setzt, so ist es drin. Und man hat Hand aufs Herz, früher waren die Editoren dafür auch nicht besonders einsteigerfreundlich. Hm. Und da war nicht mit, heute kannst du ja gefühlt ja eine Figur zeichnen. Früher musstest du jeden Pixel einzeln setzen und zusammenfügen und ausfüllen und das ist, ich habe es mal probiert, ich habe auch ein paar Modelle mal gebaut in meiner Karriere als Modder, aber da habe ich, das ist alles sehr klein und winzig gewesen. Das war dann schon der nächste Schritt und wenn du so gesehen die drei Punkte, den World Editor, den Modell Editor und den Texturensachen, wenn du die wirklich für dich perfektioniert hattest, dann hattest du wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt wirklich eine Total Conversion halt im Grunde. Mhm. Aber das wollten die meisten ja auch gar nicht. Also es ist wirklich so, dass in Sachen Half-Life die meisten Mods halt wirklich basierend auf der Black Mesa Forschungsanlage sind.
Ja.
Und es dann trotzdem immer wieder welche gab, die dann herausstachen. Aber viele auch in der Versenkung verschwunden sind im Grunde. Aber das war so der Einstieg für viele. Dann sind ja einige wirklich dann mal auf andere Engines umgestiegen und. Ich habe mich eigentlich dann immer bei der Gold Source Engine wohlgefühlt. Aber es war, wie gesagt, definitiv eine sehr coole Sache. Und als ich dann den zweiten Teil gebastelt habe, habe ich auch schon also würde man jetzt den ersten Teil spielen, danach den zweiten Teil, sieht man auch schon, dass ich mich da in Sachen Worldbuilding deutlich verbessert habe. Weil man lernt ja dann aus den Sachen.
Könnte ich gleich einhaken, ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorsprung. Ich habe ja, oder wir können ja sagen, haben wir glaube ich letztes Mal schon geteasert, du hast ja jetzt nach wie vielen Jahren quasi Half-Life Escape 2.0 auf Steam released. Und zwar wirklich mit dem ganzen Prozess irgendwie, ne, das von Steam bewerten lassen oder von Valve, dann halt die Entwicklergebühr zahlen und das ganze Ding da hochladen. Ne? Du hast ja den ganzen Prozess jetzt einmal durchexerziert. Ne?
Genau.
Und man kann sich's jetzt runterladen und selber auch zocken. Und ich habe ein bisschen reingespielt, und wo du gerade sagtest, Worldbuilding betreiben und so. Es ist, natürlich ist es, sag ich mal, die Welt von Half-Life, wie wir sie kennen, aber eben mit so kleinen Details. Zum Beispiel fand ich schön, dass deine Spielfigur ist ein Wissenschaftler, oder? Habe ich das
ja,
falsch verstanden?
Ja, genau.
Genau. Zum Beispiel, so ein kleines Detail, was aber viel ausmacht, ist zum Beispiel die Waffenhand, dass man wirklich diesen Kittel vom Labor, also den Laborkittelärmel sieht und kein Hazmat-Suit am Anfang. Oder,
ja, genau.
Wo ich sehr gelacht habe, war die Vertonung des ersten Sicherheitsmannes, den man trifft, der so ein bisschen dicklicher ist, und man denkt sich die ganze Zeit, okay, man kann ja nicht verstecken, dass man so einen deutschen Akzent beim Englisch sprechen hat, ja. Aber daraus wird dann ein Gag gedreht, weil irgendwann kommt so ein random Satz, ich weiß nicht, ob der irgendwie von irgendwas ausgelöst oder ob der immer kommt, der sagt dann halt irgendwie, ja übrigens, also das Ganze, was hier gerade abgeht, wäre in Deutschland auch gar nicht möglich, wir haben dafür viel zu hohe Sicherheitsvorschriften oder Ansprüche oder irgendwie, naja, sowas. Genau. Da habe ich herzhaft gelacht, dachte mir so, okay, sehr gut für einen Wachmann mit einem deutschen Akzent sowas zu bringen, irgendwie in dieser ganzen Szenerie, wo gerade alles den Bach runtergeht, weil irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen halt sträflich missachtet worden sind. Jo. Fand ich schon einen guten Gag, sehr gut, ja.
Ja, sehr schön. Ja, genau, das ist ja, du sagtest gerade, nach wie vielen Jahren, also wie gesagt, ich habe ja gerade aufgezählt, 2001 habe ich mit dem ersten Escape angefangen, 2003 ist es erschienen, eigentlich sollte 2023 auch Escape 2.0 erscheinen, achso, ganz kurz, Escape 2.0 heißt es natürlich nur, weil es dann Teil 1 und 2 zu einem Teil zusammengefasst worden sind, einmal remastered, remaken wollte ich das jetzt nicht, weil dann hätte ich das auf einer anderen Engine ja machen müssen, und ja, das war dann halt geplant, eigentlich 2023 das Ding genau zu haben, aber da ich das ja nebenbei mache, hält den Zeitplan natürlich nicht ein, wie das andere AAA oder Quad-AAA-Spiel, muss es natürlich verschoben werden, und dann ist es halt im letzten Monat, im März dann passiert. Und ich habe mir damals gesagt, also ich habe vor 3 Jahren ist das, glaube ich, habe ich für den Videokanal aus Lux und Dollerei einfach beide Teile durchgespielt mit Videokommentaren und so weiter. Und habe dann eigentlich nur beiläufig gesagt, weil da ein Levelabschnitt war, der mir nicht gefiel, schon damals nicht, aber trotzdem ist er reingekommen, ich müsste daraus mal ein Remake machen. Und daraus hat sich das dann eigentlich entwickelt. Und irgendwann mal habe ich mich dann einen Tag hingesetzt, habe die ganzen Editoren, die es so gab, alle wieder zusammengesucht, meine alte Festplatte rausgeholt, wo ich alles noch liegen hatte.
Krass, ja.
Hab die ganzen Sachen auf meinen Computer kopiert und hab dann angefangen, mich wieder da reinzufuchsen. Nur um festzustellen, hey, du kannst es noch. Was machst du jetzt daraus? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt wirklich eine verbesserte, in Anführungsstrichen verbesserte Version davon. Aber wenn, dann möchte ich die gerne auf Steam releasen. Das war dann halt so mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, was dann ja am Ende dann auch tatsächlich funktioniert hat. Der Release war ein bisschen holprig tatsächlich. Also ich kann so Spieleentwickler in der Zwischenzeit so ein bisschen verstehen, weil als die Mod rauskam, also wir haben natürlich, also ich habe gebaut und dann habe ich welche gehabt, die haben das Ding dann auch wirklich getestet für mich. Funktioniert die ganze Scheiße überhaupt? Laufen die Scripts? Sind die Levels eindeutig? Ich habe echt viele Änderungen gehabt, und trotzdem, als das Ding rausgekommen ist, haben die Leute sich über Bugs beschwert und so weiter, weil einfach je mehr Leute das spielen, desto mehr Fehler werden. Es ist nun mal so.
Die Marge an Testern hat man eigentlich nicht zur Verfügung, ne?
Nee, gar nicht.
Wenn dann so, vor allem, wenn es auf Steam release, wie viele, was für ein Fundus an Testern du auf einmal hast, die alle sagen, das geht nicht, das geht nicht.
Also das ist sowieso der pure Wahnsinn gewesen. Als das Ding auf Steam released habe, nirgendwo habe ich das irgendeine Art und Weise großartig angekündigt, außer kurz auf X das mal gepostet gehabt. Aber plötzlich hatte ich da, also für mich natürlich war das absolut toll. Der höchste Peak waren 21 Spieler gleichzeitig. Das klingt jetzt natürlich für so ein Quadruple-Spiel natürlich voll, aber für mich war es halt der pure Wahnsinn. Ne? Es spielen 21 Leute gleichzeitig meine Half-Life-Mod. Und ich weiß jetzt, habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die Download-Zahlen sind hoch. Ich kann ja auch gucken, die meisten aus den USA, ganz viele aus den anderen Ländern. Also tatsächlich ist das, obwohl ich keine Werbung gemacht habe, halt bei den Leuten irgendwie angekommen.
Du hast auch eine coole Sache. Eine ganz andere Plattform, dich zu präsentieren. Ja, na, wenn jemand wirklich nur eingibt, Mod Half-Life 2 und du tauchst irgendwann mal mit in der Liste auf. Das ist die Chance schon wesentlich größer, dass einer das Ding mitinstalliert und testet, ja, als woanders, wo man irgendwie erstmal auf sich aufmerksam machen müsste. So wird halt quasi durch diese Shotgun-Taktik tauchst du auch schon bei vielen Leuten auf einmal in der Wahrnehmung auf, wo du vorher gar nicht da warst.
Naja, eben. Auf jeden Fall, um zurück zur Geschichte zu kommen, haben die Leute auf jeden Fall auf plötzlich Bugs gefunden. Und ich dachte mir so, scheiße, wo kommen die denn auf einmal alle her? Und das hagelt natürlich dann auch. Also einige waren so cool und haben mir das so mitgeteilt, per Privatnachricht oder per Diskussion oder sowas. Mhm. Einige haben dann natürlich direkt eine schlechte Bewertung reingehauen. Aber alles gut. Und dann habe ich mich halt dran gesetzt und habe dann angefangen, Patches zu bauen, habe dann zwei Patches rausgehauen. Ich habe dann die Steam-Version ist ein bisschen lief anfangs gar nicht, dann musste Valve noch selbst Hand anlegen wegen irgendwas, weil die wohl ein Häkchen vergessen hatten und dann lief das dann auch. Dann habe ich das da vernünftig geupdatet. Die Mod-Database-Version wird auch geupdatet, weil die gibt's auch noch so separat zum Runterladen.
Standalone, also quasi zum Installieren bei so einer Version, ne? Also zum selber reinkopieren kannst du ja immer noch.
Genau. Zum selbst reinkopieren, weil bei Valve, bei Steam muss ich neben der Mod halt auch noch Half-Life mitliefern. Allerdings natürlich nur installier- und spielbar, wenn du eine Half-Life-Lizenz besitzt. Mhm. Aber die hatten mir dann gesagt gehabt, als ich dann fragte, warum kann ich das Spiel nicht starten, und echt Hut ab, der Support von denen ist super. Gut, ich habe auch Geld dafür bezahlt. Die sagten dann, du musst das Originalspiel mitliefern, weil wenn die hingehen und das Spiel patchen und meine Mod plötzlich nicht mehr funktioniert, habe ich die Arschkarte, muss ich halt irgendwie was machen. So ist aber meine Half-Life-Installation, liefere ich automatisch mit. Und wenn die Half-Life updaten, bleibt mein Half-Life unangetastet davon. Ich könnte das dann manuell selbst nachupdaten oder sowas, wenn ich das machen wollen würde. Aber ich habe jetzt die aktuellste Half-Life-Version drauf, neuer geht's ja aktuell nicht. Ja, und dann habe ich halt innerhalb von kurzer Zeit zwei Patches rausgehauen, weil ich dann echt super viel Feedback bekommen habe und bastel jetzt aktuell an dem letzten, weil danach sollte ich fertig sein. Aber es war eine echt coole Erfahrung, das Ganze da aufzubauen und rauszuhauen. Und das waren mir die, wie viel, $100 kostet das, waren mir echt wert, das Geld auszugeben, obwohl ich, und das ist halt der ganz ausschlaggebende Punkt, nicht einen Cent damit verdiene. Ne? Darf ich ja nicht.
Klar, darfst du nicht, aber das Schöne ist, wie du schon gesagt hast, manchmal ist einem auch irgendwie halt einfach das Wissen, dass die eigene Kreativität quasi in die Welt hinaus es gelangt ist und dann auch noch bei vielen Leuten vielleicht irgendwie für einen spaßigen Abend irgendwie gesorgt hat, ist es dann doch wert. Ne? Ja. Das ist es mir wert, ist ein guter Satz zu sagen, ich im Return habe ich jetzt kein Gewinn dadurch gemacht, also zumindest nicht monetär, aber der Gewinn liegt halt woanders. Ne? Ich genau. Freue mich halt und ja.
Das ist, glaube ich, auch bei vielen anderen, um jetzt wieder auf das, warum macht man überhaupt Mods zurückzukommen? Das ist wahrscheinlich bei vielen der Drang, was Eigenes herzustellen, das Spiel vielleicht nach eigenem Belieben anzupassen und zu verbessern und halt auch zu wissen, ich habe was gemacht, die Leute haben Spaß daran. Ich kriege Feedback, die Leute werden darauf aufmerksam. Die gehen nicht davon aus, dass jeder, der Mods gemacht hat, direkt den Hintergedanken hatte, wow, Valve wird mich gleich anschreiben und mich einstellen. Das bezweifle ich.
Ja, aus der Motivation heraus bestimmt nicht.
Genau. Ich auch nicht. Das entwickelt sich halt dann so gesehen mit der Zeit, weil es gibt teilweise Mods, die sind bei weitem, also wirklich mit großem Abstand viel besser als das, was ich gebaut habe. Und trotzdem sind die nicht in irgendeiner Art und Weise in der Spieleschmiede gelandet oder sowas.
Habe ich ein gutes Beispiel für tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir schon ein paar Tipps geben können, außer deinem Mod natürlich, also Half-Life Escape 2.0. Einfach nach suchen, findet man direkt über die Suche bei Steam. Einfach mal installieren und ausprobieren. Da freut sich der Chris ganz doll
auf jeden Fall. Genau. Wenn ihr dann noch einen Daumen nach oben da lässt, dann freue ich mich noch mehr.
Genau, und wenn ihr irgendwie einen Bug entdeckt, dann schreibt das nett dem Chris oder schreibt einen netten Kommentar, aber schreibt nicht irgendwie so Shit Game, rot und Daumen nach unten. Das ist keine konstruktive Kritik, sowas mögen wir gar nicht.
Genau, so einen Kommentar habe ich nämlich schon da stehen.
Ich habe es mir nämlich fast gedacht. Ja. Das ist die Kehrseite der Medaille, sobald man irgendwas sich in die Öffentlichkeit stellt, kommen auch irgendwelche Arschgeigen und machen Kommentare, die halt überflüssig sind, aber gut, das ist wahrscheinlich.
Gibt es leider.
Ne? Wo du gerade sagtest, die meisten Leute oder ich habe das gemacht, um halt davon vielleicht positive Energie zu bekommen und zu sagen, ich will weder Programmierer werden, noch erhoffe ich mir das dicke Geld. Ne? Ich will einfach nur, dass meine Kreativität mit anderen geteilt wird. Ein gutes Beispiel für eine sagenhafte Mod, die auch Kultstatus hat, ist ein Singleplayer-Modifikation, Total Conversion für Half-Life, und zwar Cry of Fear.
Haben bestimmt
die meisten schon mal gehört. Also Cry of Fear ist so, das ist auch gar nicht so weit ausgeholt, wenn man sagt, Cry of Fear ist so das Silent Hill von Half-Life.
Ja, und doch, das kommt dem sehr nah.
Genau, und es ist wirklich, also dieses Spiel, wenn man es nicht wüsste, wenn man nicht wieder so diese paar, sag ich mal, optischen Sachen, das Menü, wenn man dann nicht schon sieht, okay, das ist die Gold Source Engine, du würdest es nicht erkennen. Es spielt einfach irgendwo in Schweden, in einer schwedischen Großstadt, viel da drumherum in einem düsteren Wald und was weiß ich nicht, also sehr düstere psychologische Horrorgeschichte.
Ja, guck mal, allein der hält sich schon Kapuzenkuli,
genau.
Ne?
Also, genau, und da musste ich gerade so daran denken, da wurde jahrelang immer gesagt, also dieses Spiel braucht entweder ein Remake oder die müssen was komplett Neues machen, weil die haben so ein Talent gehabt und sowas aus dem Boden zu hauen mit, ich glaube, 3 Mann, wenn überhaupt, also ich glaube, da war auch hauptsächlich einer für verantwortlich und die anderen haben Musik und Sound und irgendwas beigesteuert. Also ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht, aber ich meine, das wär irgendwie wieder so ein Ein-Mann-Team gewesen mit Leuten, die ein bisschen zugearbeitet haben. Und der hat gesagt, und das ist die Kehrseite, er hat da so viel Zeit seiner Jugend reingebuttert und sich wirklich darin verloren, dieses Spiel so zu machen, dass das seinen Ansprüchen oder diesem Kultstatus dann auch gerecht wurde am Ende. Das hat er natürlich nicht geplant, aber gerade dadurch, dass er so viel Energie da reingelegt hat, ist dieses Spiel halt zu dem geworden, was es ist. Und er hat gesagt, ich mache kein Spiel mehr, weil ich will nicht noch mehr Zeit meines Lebens verschwenden. Für ein Spiel, was wieder 10 Jahre dauert und am Ende habe ich irgendwie nur den Ruhm. Das ist zwar cool, aber ich muss in meinem Leben auch mal was anderes machen. Ja. Das kann natürlich auch passieren. Also wenn man sich da so drin verliert, macht man einmal so ein Magnus Opum und sagt dann tschüss. Ne? Ich bin weg. Opus Magnum heißt das übrigens, aber egal. Ja. genau, und dann ist man halt ausgebrannt. Also das ist, würde ich sagen, das war wirklich so ein typisches, ich bin ausgebrannt hier nach, ich mache nichts mehr.
Das kann ich tatsächlich bestätigen, weil ich habe ja zwischen 2001 und 2007 habe ich ja Half-Life Escape und 2 gemacht. Ich habe als Half-Life 2 erschienen, habe ich mich ja auch wieder der ganzen Modding gesetzt, nur um festzustellen, mache ich nicht. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich habe ja dann noch irgendwann eine dritte Mod gemacht, Tactical Espionage Action. Das könnte sogar fast als Total Conversion durchgehen, weil das spielt nicht im Half-Life-Universum. Das ist so eher so eine Hommage an Metal Gear Solid, deshalb der Name halt. Das ist Third Person, man spielt so ein Special Agent, der dann in so eine Waffenfirma rein muss, weil da hört man plötzlich nichts mehr von und so weiter und so fort. Und das ist dann mit Schleichen und man hat so eine Schalldämpferwaffe, man kann die Leute kaputt treten. Grafisch habe ich damals versucht, alles aus der Half-Life Engine rauszuholen, was geht. Es gibt dann so Funkgerätegespräche, die so an die von Metal Gear Solid erinnern, Codec-Gespräche, ja, genau. Ja. Das habe ich dann 2010 dann released. Und das war dann auch das letzte Mal, bis halt 2021, ich dann, also 11 Jahre, habe ich dann nichts mehr in der Hinsicht gemacht, weil ich dann einfach kein Interesse und keinen Bock mehr hatte. Da war ich einfach, ja, wie du sagst, ausgebrannt im Grunde. Ich wollte dann selber halt spielen und erleben und tun und machen. Und so lange habe ich dann einfach absolut keinen Bock auf dieses Modding gehabt.
Da muss man aufpassen, ne, tatsächlich. Also es ist ein schmaler Grat. Was mir jetzt gerade dazu einfällt, du kennst es ja auch, Videoschnitt.
Ja.
Wir haben ja beide, du viel mehr als ich, für unsere oder für die Kanäle, wo wir beide Mitglied waren, muss man ja jetzt schon sagen, die existieren ja bald
Ja.
in der Form eigentlich nicht mehr, haben wir uns da richtig viel reingehängt teilweise,
Ja.
ne? Also wirklich dieses, du setzt dich da hin, hast Rohmaterial, das musst du erstmal sichten, dann musst du es vorcutten, dann denkst du dir irgendwelche, also ich denke immer so an so, du hast einen genialen Einspielgag, der dauert 2 Sekunden und die Vorbereitung dafür dauert eine halbe Stunde, weil
Ja.
Sounds raussuchen und im schlimmsten Fall findest du den Gag witzig, aber an 80% der Leute nicht.
Genau.
Und ich habe da so Videos, ne? Das ist manchmal auch so aus der dritten Person auf sich gucken. Du denkst so, meine Güte, wenn ich gucke, wir haben auch nicht wenig Videos. Und dann denke ich mir, die habe ich alle selber geschnitten. Das kann ja gar nicht sein, weil irgendwann war die Luft raus und man denkt sich auch, oh, ich habe da jetzt keinen Nerv mehr dazu. Ne?
Ja, genau.
Es geht einfach nicht, auch wenn man es gerne macht, aber das ist ein schmaler Grat auch, wo man wirklich auch sich den Spaß oder die Lust daran selbst verderben kann
Ja,
irgendwann.
genau. Und das hatte ich halt dann damals dann, weil nachdem ich mit der Mod fertig war, habe ich gesagt, jetzt war es das erstmal. Gut, dann kamen ja auch so Dinge wie GTA, was ich dann gespielt habe und sowas, seit das ja auch voll gefühlt 30 Jahren erschienen ist. Aber das ist jetzt nebenbei nur, ja, und das mit dem Video ist ja im Grunde ja das Gleiche gewesen. Da bin ich auch durch jetzt, weil ich habe dann irgendwann mal, früher habe ich für ein Video 1 Stunde gebraucht, jetzt brauche ich für ein Video 10 Stunden, nicht weil ich immer langsamer wurde, sondern weil das alles immer aufwendiger wurde.
Genau. Das ist,
Da bin
Anspruch
ich,
steigt auch und man hat mehr
genau.
Skills und dann ist das so ein Rabbit Hole, in das man so steigt und man denkt, ah, das könnte ich nochmal testen, ah, und das und ah, das gefällt mir nicht und am Ende hackst du dir da einen zusammen und das Ergebnis ist dann wirklich eine halbe Stunde Video und 5 Stunden Arbeit, wo man sich dann irgendwie denkt, so, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Und dann ist man noch berufstätig. Das sind so
Ja.
alles so Sachen, die einem im Nacken vielleicht sitzen. Da kann sowas schon mal dann so ein Geschmäckle bekommen, dass man da irgendwie keinen Bock mehr drauf hat
Genau.
irgendwann.
Wobei ich sagen muss, in meinem Fall ist es natürlich auch so gewesen, dass die Half-Life-Mod auch sich dazwischen geschoben hat. Die hat natürlich auch Zeit verbraucht. Und die hat dann irgendwann mal Priorität genossen letztendlich.
Klar.
Weil das halt ein Projekt war, wo ich dann sagte, Christoph, du kannst das noch, du schaffst das noch. Und als ich dann nach 11 Jahren die Editoren wieder installiert hatte, dachte ich, saß ich erstmal wie Ochs vorm Berge und wo sagte, boah, wie war das nochmal? Bis ich dann die ersten Gehversuche hatte und das Ganze wieder lief. Aber die Community ist auch hier wieder super aktiv, immer noch. Nicht mehr im deutschsprachigen Raum, allerdings im englischsprachigen Raum. Da gibt es ja immer noch viele Seiten, die einem da wirklich super unterstützen. Sei es Seiten, die dir dann neue Modelle liefern, neue Texturen oder Sounds oder auch mit Wissen liefern. Ich habe tatsächlich, und das ist wirklich das echt Coole daran, als ich in dieser Mod-Database dann die News rausgehauen habe, ich mache jetzt Half-Life Escape 2.0, ein Remastered von 1 und 2 zusammen und so weiter, waren auch Leute, die ich damals von The Wall kannte, sind da irgendwie drauf angesprungen und haben dann gesehen, hey, der existiert ja noch, sagst du mal hallo, bin ich mit einigen Leuten davon wieder, wo man sich dann tatsächlich in Erinnerung geschwelgt hat. Und der eine oder andere hat mich dann auch sogar ein bisschen unterstützt, weil die dann auch noch ein bisschen Wissen mit hatten oder Ideen. Oder ich hatte dann, also mein Mod basiert ja nicht auf dem Originalcode von Half-Life, sondern auch auf einer Mod, die nennt sich Spirit of Half-Life. Das ist so eine Mod damals gewesen, die nicht dazu da war, um eine eigene Mod zu erstellen im Single- oder Multiplayer, sondern um aus der Engine das möglichst Beste rauszuholen. Ich nenne jetzt ein Beispiel. In Half-Life ist es so gewesen, wenn du einen Zug oder einen Fahrstuhl hattest, der konnte sich hoch und runter bewegen und es gab keine Türen in diesem Fahrstuhl. Die Türen waren meistens so, du bist in den Fahrstuhl rein, das Level wechselte und dann ging die Tür auch wieder auf. Mit Spirit of Half-Life ist es möglich, du gehst in diesen Fahrstuhl, die Türen schließen sich, der Fahrstuhl fährt, die Türen öffnen sich wieder. Das heißt, die Türen fahren mit dem Fahrstuhl mit. Du kannst also eine richtige Fahrstuhlfahrt einbauen. Klingt jetzt in der heutigen Zeit, in den modernen Games natürlich, was ist das für ein Schwachsinn? Aber es war früher natürlich absolut bahnbrechend. Ne?
Also du meinst, es war früher so, dass die Türen quasi die Wand hatte eine Tür und der Aufzug dahinter war halt einfach nur ein Kasten, der gefahren ist, aber die Tür war nicht integriert als bewegliches Teil am Aufzug so rum, ne? Meinst
Ja,
du das?
genau. Beziehungsweise der Kasten hat nur so getan, als ob der fährt. Du bist halt in den Fahrstuhl, die Türen haben sich geschlossen. Dann kam der Sound, die Bewegung, es hat geschüttelt. Und wenn der Fahrstuhl stehen geblieben ist, kam erstmal der Ladebalken. Ne? Level wird geladen. Und dann hat sich das Level geladen, dann ging die Tür auf und du warst in dem neuen Level drin. Gut, ich habe in Escape auch einen Abschnitt so gelöst. Aber einfach nur, weil ich die Maps teilweise echt viel zu groß gebaut habe. Aber auch, dort, es gibt halt dann Dinge, die konntest du vorher einfach nicht machen. Ich habe viele Elemente, die sich in dem Spiel bewegen, die halt mit der Ursprungs Half-Life-Version nicht möglich ist. Und da konntest du halt Dinge an andere Dinge anheften und und. Oder halt, du hast dann einen Soldat eingefügt und der war in Half-Life, war das halt ein Soldat. Aber in Spirit of Half-Life konntest du das Modell einfach wechseln. Du hast dann einfach einen anderen Soldat eingefügt. Der musste zwar dieselben Animationen haben, aber das war nicht das Problem. Oder es gibt ja in Half-Life eine Zombie-Art, und zwar den Professor-Zombie. Mit Opposing Force war das, glaube ich, schon. Sind zwei neue Zombies hinzugekommen, aber mit Opposing Force habe ich mich geupdatet. Und ich habe in der Zwischenzeit fünf verschiedene Zombie-Arten bei mir in der Mod. Aufgrund dieser tollen Möglichkeit, einfach zu sagen, du hast jetzt ein anderes Modell. Und dann wechsle ich das einfach aus in-game und fertig im Editor. Und wie gesagt, darauf basiert meine Mod. Problem in der Hinsicht ist, das basiert auf der Version 1.5.4. Die war so als stabil angesehen, aber es war halt trotzdem nicht optimal. Das heißt, es gibt Dinge, da muss ich teilweise tricksen. Und Features, die ich nicht einbauen konnte, zum Beispiel sowas wie so ein 3D-Sky, dass der Hintergrund nicht einfach diese Tapete ist, sondern wirklich Berge hat und man vielleicht dann noch, was man von Half-Life 2 zum Beispiel kennt, das war ja ein richtiger 3D-Sky oder Black Mesa, bestes Beispiel.
Ja gut, so eine richtige Skybox, das was du hast, ist halt einfach
Genau,
so eine
ich habe die Tapete,
Texturtapete,
genau.
ne?
Es
Genau.
gibt tatsächlich auch Levels, wo eine Skybox drin ist, aber die haben es halt nicht ins fertige Spiel geschafft, weil da gab es halt einen großen Bug. Wenn der Spielstand geladen worden ist, war der Himmel schwarz, weil die Skybox sich da nicht mehr aktiviert hat. Das ist dann der Hauptgrund, warum ich die Skybox dann wieder aus dem Spiel rausgeschmissen habe. Es gab dann von Spirit of Half-Life 2 dann weitere Versionen mit immer mehr Features, aber keine, die halt stabil lief.
Okay.
Und das war dann halt, ich habe dann wirklich gefühlt alle Versionen, die es so gab, durchprobiert und habe wirklich Monate dann nur damit verbracht, die nächstmögliche Version zu finden, die für mich passend ist, und bin dann tatsächlich ganz zum Schluss wieder zu der ursprünglichen zurückgekehrt, die ich ursprünglich hatte. Weil sowas ist halt auch, was du manchmal einfach Pech hast. Wenn du in der Community dir Dinge ziehst, heißt es das nicht, dass die funktionieren. Ne? Das ist halt auch dann immer so eine Sache. Und das größte Problem, was ich halt hatte, unabhängig davon, dass es jetzt auch mit den Russen zu tun hat, aber dieses Spirit of Half-Life ist immer von irgendeinem Russen übernommen worden. Und sich mit dem zu unterhalten, ist echt schwierig, wenn der kein vernünftiges Englisch kann.
Ja,
Ja.
also ich habe ja auch gesehen, ich weiß nicht, das wollte ich dich noch fragen, wo du sagtest, ja, es gab halt auch eine Entwicklung bei den Editoren, ne? Es war erst das Worldcraft, dann war es Hammer. Und dann habe ich dich noch letztens gefragt, wie hast du das denn jetzt heutzutage zusammengebaut, und zwar mit Jack,
Genau,
ne?
just another creation kit.
Genau, das ist aber auch, wenn man die Seite sich ansurft, ist es auch Jack irgendwas thx.ru oder so. Also es sind
Genau.
auch Russen dahinter,
Die
ne?
tatsächlich ist
Die
die
scheinen wohl sehr
Modding-Community,
aktiv zu sein,
ja,
ja, in Russland.
die ist sehr groß. Also da gibt es zum Beispiel auch eine Seite, die ist echt großartig, weil das so eine Datenbank ist für Modelle, die halt gebaut worden sind im Laufe der Zeit. Und dort habe ich zum Beispiel das eine oder andere Modell auch runtergeladen. Also die sind da tatsächlich. Vielleicht gibt es in Russland nicht so leistungsfähige PCs, deswegen spielen die alle Half-Life, ich weiß es nicht. Aber das ist zum Beispiel auch eine große Quelle von mir gewesen, um halt zu gucken, was kann ich wie, wo habe ich Tutorials, was kann mir helfen und so weiter. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig dann, sich mit jemandem zu unterhalten, der die Sprache nicht so gut kann. Und mein Englisch ist auch nicht unbedingt das Beste, auch wenn ich da immer noch schwer am Üben bin, weil nächsten Monat ist ja schon die große Reise über den Teich. Tatsächlich hat mir das Modding mit der Sprache viel geholfen, weil mein Englisch ist immer besser geworden deswegen, weil es gab halt nur noch englische Tutorials und so weiter. Und ich habe mich halt mit den Leuten in Englisch unterhalten, aber da war es dann doch ein bisschen schwierig. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus? Jetzt habe ich mich
Ich glaube,
so in
wir
Rage
haben,
geredet.
Genau, dies ist also Spirit of Half-Life. Ich glaube, die ursprüngliche Geschichte, genau wie du hast es jetzt aus den Versatzstücken zusammengebaut, ist es quasi immer noch bei dir der Spirit of Half-Life als Unterboden dient,
ja,
oder
genau.
Nicht? Habe ich jetzt richtig verstanden?
Ja, also ist halt genau. Und ja, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Dass selbst meine Mod auf einer modifizierten Half-Life Engine basiert.
Genau, es ist Modception quasi.
Das Modception, genau. Und wir hatten das Thema ja vorhin auch mit Skill und Verbesserung und so weiter. Und ich habe auch dann selbst gemerkt, dass ich dann irgendwann mal Levels, auch jetzt in dem SK 2.0, immer mal irgendwann Levels gebaut habe. Also ich fing mit dem Remastered, so, nicht verwechseln. Achtung, Verwechslungsgefahr. Ich fing irgendwann mit diesem Remake an. Remastered, Entschuldigung, boah. Mit der verbesserten Version.
Ja, sehr gut.
Und hab dann alte Levels, die ich mal gebaut hatte, dann noch wieder rausgekramt, weil ich dachte, okay, die kannst du vielleicht mit einbauen. Einige Sachen sind sogar dann auch im Spiel gelandet. Hab angefangen, neue Dinge zu bauen und hab dann echt festgestellt, ich verbeiß mich in der Zwischenzeit an Details in diesen Karten.
Das hast du, glaube ich, erzählt irgendwann mal zwischendurch,
ja.
Von wegen Texturen, irgendwie, die höher aufgelöst sind, und dann sah es nicht mehr aus, wie das Half-Life-Feeling war halt irgendwie weg, ne? Irgendwie
genau, so Dinge halt, wo ich dann echt, und dann muss ich echt teilweise zurückrudern, nicht weil die Engine mir einen Strich dann vor die Rechnung gemacht hat, sondern ich halt einfach gesagt habe, okay, dann plötzlich hast du dann eine Mod, wo ein Level aussieht wie 2001, und dann hast du plötzlich einen Levelabschnitt, der sieht aus wie 2012. Dann habe ich halt mich dann ein bisschen da draußen also zurückrudern müssen im Grunde. Wobei ich trotzdem leider oft genug die Kapazität der Engine erreicht habe. Sei es allein an Texturen, an Kartengrößen oder halt an möglichen Entities, also Dinger, die dann eine Funktion haben. Bis dann Half-Life 25 erschien und ich dachte, ja, als ich gelesen habe, was da so alles geändert worden ist. Das heißt, du kannst da jetzt ja noch größere Texturen, noch mehr Entities einfügen. Also das ist richtig aufgeblasen worden. Shader-Effekte wurden hinzugefügt für so, wenn du so eine Leuchtstoffröhre hast, dass sie dann so leicht so einen Schimmer hat und sowas. Aber es ging halt bei mir alles nicht, weil ich halt auf Spirit of Half-Life 1.5.4 basiere. Das Einzige, was ich übernehmen konnte, war tatsächlich den Titelscreen mit den neuen Buttons und so weiter. Und das war es dann aber auch. Naja, war trotzdem schön.
Und da wir gerade dabei sind, es ist ein Mod, der schon auf einer Mod basiert. Jetzt noch meine abschließenden Tipps. Cryo 4 haben wir schon genannt.
Also ja,
genau. Es kommen noch die Tipps und Empfehlungen, um euch in die Nacht zu entleiten oder in den Morgen oder in den Mittag, je nachdem, wann ihr das
hört. Aber warte mal, bevor du damit anfängst.
Ja.
Wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf Spiele, die auf der Gold Source erschienen sind, wo ich gar nicht wusste, dass sie darauf erschienen sind. Das ist gut, es sind nur zwei Spiele, weil den anderen wusste ich es definitiv.
Wenn du es nicht wusstest, jetzt nicht zwei Spiele, die wirklich auf der ursprünglichen Gold Source Engine wirklich als Vollpreis basieren, oder was meinst du?
Doch, das sind richtige Vollpreistitel, die darauf erschienen sind. Also wir wissen ja alle, Half-Life natürlich, Team Fortress, Counter-Strike, Gunman Chronicles ist ja damals noch erschienen, da habe ich nur die Demo gespielt.
Hätte ich noch gesagt, das ist ein aus der Zeit gefallen, verloren, weil bis heute die Rechte irgendwie unklar sind, und Valve wird das wohl, glaube ich, auch gerne zum Kauf bereitstellen,
auch, ja.
Aber du kannst es nicht tun. Und es ist halt wirklich, ich habe letztens noch für 30 Euro die Big Box irgendwo bei eBay gesehen, krass. Und habe mir gedacht so, komm, warum nicht kaufen?
Ja. Nee, aber tatsächlich ist 07 Nightfire, die PC-Version von Gearbox Software, erschienen. Ich habe damals die PlayStation 2-Version gehabt, die war nicht auf der Gold Source Engine, aber die PC-Fassung. Das Lustige war, ich habe die irgendwann mal dann so gehabt, und wollte dann daraus, hab mir das mal genauer angeguckt, und es war tatsächlich dieselbe Menüstruktur, Architektur unter der Oberfläche, wie es halt bei Half-Life der Fall war. Die Texturdateien, die Modelle und so weiter. Aber Gearbox war schlau. Die haben die ganze Scheiße, die da gebaut haben, nicht kompatibel gemacht haben mit der ursprünglichen Half-Life Engine. Da war was drin in den Programmen, die dafür gesorgt haben, dass die Gold Source diese Sachen nicht standardmäßig auslesen konnte. Also konnte man nicht zum Beispiel Dinge von 007 Nightfire in Half-Life einfügen. Das ging einfach nicht. Oder man auf Half-Life-Basis dann eine 007-Mod bauen konnte oder sowas. Und was mich aber total irritiert hat, ist, dass 2003 noch Enter the Matrix erschienen ist. Und irgendeine Version davon läuft auch auf der Gold Source Engine. Ich weiß aber noch nicht, welche.
Das ist wirklich, wirklich strange. Aber wenn ich mir das so angucke, tatsächlich ist das eine Engine, die eher für ihre Modifikation bekannt ist, ne, als wirklich für Vollpreisspiele, die sich, also anders als bei Quake 1 und 2, wo wir vorhin ja schon gesagt haben, so richtige Klassiker des Genres basieren halt komplett auf dieser Engine. Ne? Ja. Wenn auch wieder da ein bisschen angepasst, aber es ist halt ein Vollpreisspiel. Und das hast du hier nicht. Das kommt bei Half-Life, bei der Source Engine 2. Bei der Source Engine, so. Bei der Source Engine gibt es tatsächlich ein paar mehr, zum Beispiel dieses Vampire The Masquerade Bloodlines, ne, ist ja ein relativ bekanntes, denke ich mal. Ja. Also bei der Optik, wenn man das Spiel startet, das Menü alleine schon am Anfang. Ja. Du weißt es sofort. Ja. Da gab es ein paar mehr, aber auch da, es hält sich in Grenzen. Ne? Das war gar nicht so oft.
Ich glaube, das bekannteste Nicht-Valve-Spiel in der Zwischenzeit ist Titanfall, soweit ich weiß. Teil 1 und als auch Teil 2. Die basieren beide auf der Source Engine. Und ich weiß nicht, ob das, es gibt ja so einen Online-Ableger davon, ob der auch auf der Source Engine basiert. Das konnte ich mich nicht rausfinden bisher. Mhm. Aber Titanfall 2 habe ich mir irgendwann mal bei einem Sale gekauft. Und du hast sofort die Source Engine gespürt da drin.
Von der Physik und sowas
wahrscheinlich. Von allem, vom Movement, von der Optik. Und wenn du diese Engine halt kennst, dann du erkennst es sofort, dass das diese Engine ist. Die hat halt so ihren eigenen Charme letztendlich. Was wir ja ganz zu Anfang des Podcasts hatten, was du bei vielen Engines ja gar nicht mehr erkennen kannst.
Stimmt.
Aber da ließ es sich erkennen. Aber jetzt hau mal ein paar Mods raus hier. Mal gucken, welche ich davon kenne.
Ich hau mal eben noch mal raus. Und zwar in der Reihenfolge. Erstmal für die Leute, die gerne, ich will jetzt nicht sagen mit sich selber spielen, aber alleine hätten wir jetzt die Singleplayer-Mods. Da haben wir vorhin schon gesagt, Cryo 4. Mhm. Und da auch immer der Hinweis, Cryo 4, ModDB oder moddb.com ist so die Seite, wo ihr hingehen solltet. Da findet ihr wirklich alles schön kuratiert unter einem Dach.
Yep. Wobei Cryo 4 gab's, ich weiß nicht, ob es gibt's auch bei Steam, soweit
ich. Wollte ich sagen, genau. Mhm. Wir gehen jetzt auch noch drauf ein, dass es, ich sage immer, wenn es das Ding auch bei Steam gibt.
Jo.
Und in dem Fall gibt es Cryo 4 halt als Standalone-Version bei Steam. Das kostet nichts, könnt ihr euch runterladen und ich glaube, da braucht ihr wirklich auch kein Half-Life besitzen. Weil das
läuft auch, glaube ich, nicht mehr eigenständig auf der Half-Life-Engine, sondern auf X-Tash oder so, wie es das schimpft. So
das ist auch eine
stark modifizierte Engine davon.
Genau, also das könnt ihr da quasi euch runterladen und für immer in der Bibliothek behalten. Mhm. Dann auch ein großer Klassiker, der mich in meinen Jugendjahren sehr beeindruckt hat, war die They Hunger Trilogie, glaube ich. Mochte der Chris, glaube ich, auch sehr gerne. Da ist man irgendwie, man hat einen Autounfall in irgendeinem Dorf und das ist von Zombies überrannt und alles ist halt custom, ne? Also die Waffenmodelle, die Gegnermodelle, die Sounds. War, glaube ich, damals für die PC Gamer.
Ja.
Wurde das von so einem Modding-Team mehr oder weniger für die entwickelt? Die haben das dann auf deren Heft-CD, haben die das dann veröffentlicht. Davor gab es noch irgendwie eins, das hieß, ich weiß nicht, Darkstar oder so, kann das sein?
Ja, USS Darkstar.
Genau, das war mit dem Raumschiff, das war der Vorgänger. Auch, glaube ich, nicht so schlecht, aber bei The Hunger haben sie dann ihre Kunst quasi perfektioniert. Genau.
Ja, USS Darkstar war halt wie Black Mesa im Weltraum, weil die Texturen und Modelle sind alle übernommen worden.
Genau. Mhm. Und genau, bei The Hunger sieht man dann wirklich das, was ich meinte, da hat sich jemand dann wirklich das genommen und alles komplett ein anderes Kostüm drüber gestülpt. Da weiß ich nicht, es gibt ein The Hunger Source, meine ich.
Ja, ich habe da auch was, aber ich glaube, das ist nicht fertig geworden oder sowas.
Müsste ich jetzt auch noch mal schnell hier, warte mal, meine Tastatur möge man mir entschuldigen. They Hunger. Okay, nein. They Hunger Source. Gucken wir doch mal rein. Release 2022.
Aha.
Also, es sollte ja mal ein Remake geben. Das hat es nie geschafft. Aber es gibt wohl hier einen The Hunger Source in der Version 1.3.
Aber jetzt mal im Ernst, wenn ich mir die Bilder angucke, sieht das aus wie die Half-Life Engine.
Ist es auch. Ist ja eigentlich nur ein bisschen modifiziert. Also man kann sich, ich gucke mal, die letzte Version ist tatsächlich im Februar 23 rausgekommen, Ende Februar. Also einfach nach The Hunger Source suchen und Wie gesagt, man kann halt einfach, ich glaube, es gibt irgendeinen Unterordner im Steam-Verzeichnis, wo man halt seine Mod-Daten reinkopieren kann. Und wenn man dann das Hauptspiel besitzt, dann kann man die auch starten. Ich glaube, die erscheinen teilweise dann sogar mit einem kleinen Icon in dem
Ja, die sind in der Steam-Datenbank
Spielebrowser.
ganz normal zu finden, genau.
Genau. Also das
Also es
kann
ist
man
genau, es gibt
manuell.
Source-Mods. Ich glaube, gibt, glaube ich, extra zumindest für Source-Mods, für
Genau.
Half-Life-Mods nicht, da muss das alles in den Half-Life-Mod rein, aber bei Source-Mods gibt es sogar extra den
Genau, genau.
Source-Mods-Ordner, wo du die Sachen reinpackst, ja.
Genau, also das ist jetzt ein Tipp, wie gesagt, ein sehr kultiger Singleplayer-Mod für Half-Life, den man jetzt ja, nachholen könnte, aber man muss halt ein bisschen basteln. Gibt es halt nicht so nativ per Steam. Und dann habe ich nur als drittes, weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt, eigentlich auch ein sehr cooler Mod ist Poke 646.
Ja, der aus Deutschland.
Auch aus Deutschland, genau.
Ja.
Auch da haben sie sich die Mühe gemacht, eine komplett neue Story zu machen, komplett neue Grafiken. Und ich glaube, diesmal hast du als Startwaffe sehr kultig eine Nagelpistole, meine ich, hattest
Genau.
du gehabt. Sehr cooles Ding. Leider auch nur zum Runterladen und selbst quasi reinbasteln. Gibt es auch nicht über Steam. Wobei ich auch sagen muss, es gibt tatsächlich sehr wenig native Steam Half-Life 1 Mods. Leider. Also es gibt so ein paar, aber es, so Sven Koop und was weiß ich nicht, ne? Aber die meisten haben es nie bis zur, ja, Steam-Aufnahme geschafft oder wollten das vielleicht auch nicht. Das ist ein
Ja,
bisschen schade. Also da
gut,
hat
ich
man mit
glaube, in der
dem.
Zwischenzeit liegt es daran, weil es halt Geld kostet, aber eine Zeit lang hat
Ja.
es kein Geld gekostet, aber da waren wahrscheinlich viele gar nicht so weit und zu sagen, ach Mensch, das könnte ich ja da releasen, weil
Das.
Steam nutzt doch keiner. Ja.
Genau.
Aber
Ja.
Poke
Also das
646,
sind
ja.
meine, genau, das sind meine drei großen Tipps eigentlich. Der Hangar, Cryo 4 und Poke 646, um mal zu zeigen, was man so machen kann, wenn man wirklich ein Total Conversion mit auch relativ langen Spielen halt. Also da kriegt man schon was für sein nicht vorhandenes Geld, was man dafür gezahlt hat. Genau. Multiplayer brauche ich gar nicht erwähnen, weil da sage ich sowieso nur Counter-Strike und Team Fortress spielen.
Genau.
Oder Chris hat noch gesagt, eigentlich die Sachen findet man tatsächlich alle bei Steam. Day of Defeat Source, Team Fortress Classic, Deathmatch Classic gibt's auch, wobei das natürlich von Valve selber ist. Ich
Oder
glaube,
der,
Ricochet gibt's
genau,
auch,
wollte ich ja
ne?
sagen, Ricochet,
So ein
das
bisschen
ist das.
Tron,
Ja,
ja,
genau, das wird
mäßig,
auch
ne?
von Valve immer gerne genutzt, wenn die über Half-Life 3 oder sowas reden. Oder allgemein Half-Life, dann wird manchmal tatsächlich einfach nur Ricochet genannt. Und die Fans wissen, ah, es wird über Half-Life geredet. Warum auch immer sich das so eingedingst hat, ich weiß es nicht.
Ist eigentlich kein so bekannter Mod, würde ich
Nee,
fast sagen,
eben.
aber gut.
Ja, das
Also
stimmt.
das sind, genau, das sind die
Hast du auch
Multiplayer-Tipps.
nicht total Total Conversions oder darf ich die aufzählen?
Die darfst du aufzählen. Ich habe nur einen abschließenden noch, und zwar Dinge, die das Spiel würzen, also Enhanced Mods. Und zwar habe ich das,
Oh
glaube ich,
ja, da
dir
gibt
vor
es
einer
auch viele
kurzen
schöne.
Zeit, hatte ich dir, glaube ich, einen Tipp gegeben, wo du gesagt hast, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und den gibt es tatsächlich nativ bei Steam, einfach quasi runterladen und für immer behalten in der Bibliothek.
Jo.
Und das ist der M-Mod für
Ja.
Half-Life. Und zwar muss man sagen, ich weiß nicht, ich hatte das schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, gesagt, Brutal Doom ist so ein bisschen wie Doom auf Crack. Also man hat so eine, sag ich mal, so eine nostalgische Vorstellung, wie ein Spiel sich gespielt hat. Und diese Mods passen das Spiel so an, dass es in der Neuzeit wirklich so wie in deiner Erinnerung spielbar ist. Also mit so Quality of Life Features, wo du gesagt hast, also jetzt, wo ich die einmal gespielt habe mit diesen Erweiterungen, möchte ich das eigentlich nicht mehr missen. Ich glaube, M-Mod macht sowas wie knackige Waffensounds. Die Waffenmodelle sind so minimal verändert, dass man sagt, das ist irgendwie noch das Original, aber es ist ein Ticken besser. Man
Ja.
hat Füße, man kann an sich runtergucken. Und all solche kleinen Spielereien. Man hat, glaube ich, irgendwie Muzzle Flashes sind anders. Ich glaube, es gibt Blumen und irgendwie, also es sind so viele Sachen. Müsst ihr mal in die Release Notes reingucken. Das ist eine super geniale Mod, die das Grundprinzip nicht verwässert, sondern einfach nur, wie gesagt, die Suppe etwas mehr würzt.
Ja, definitiv. Und das macht echt wahnsinnig Spaß, unabhängig davon, dass plötzlich noch mehr Gedärme und Blut fließt. Aber dadurch,
Aber
dass
nicht zu
halt,
viel, finde ich, ne? Also ist nicht übertrieben.
das geht, aber dass du so viele, also dass so Kleinigkeiten, das Ding, ich habe nochmal angefangen, Half-Life durchzuspielen,
Ja,
wegen
ich
dieser
auch aus
Mod.
dem Grund. Das ist echt krank.
Das ist schon echt lustig gewesen. Ja, gab es noch. Nee, eigentlich fällt mir jetzt auch keine Mod ein, die das Spiel noch mal so ein bisschen ohne gleich. Nee, dann würde ich jetzt welche nicht total Conversions gibt es eigentlich? Klar, natürlich auf Escape 2.0. Nein, eine, die auch sehr früh erschienen ist, Azur Sheep oder Azure Sheep. Azure Sheep.
Azure Sheep, oh Gott, ja, genau, so.
Die zum Beispiel, und das ist so gesehen Half-Life Blue Shift nur als Mod. Weil da spielt man halt Barney, den Sicherheitsmann, und muss zusammen mit seiner Kollegin Kate die Black Mesa Forschungsanlage verlassen. Ich bin mir nicht sicher, aber die Spielzeit war damals echt lang, für eine Mod vor allem, und teilweise auch echt knacke schwer. Aber man hat sich, man. Es hatte jetzt nicht die Qualität von einem Opposing Force oder Blue Shift, aber es hat einen doch schön lange unterhalten. Das war eine coole Sache, auch zu empfehlen, gibt es auch über Mod-Database. Und eine Mod, die jetzt letztens, ich glaube, ist auch schon wieder 2 Jahre her oder sowas erschienen ist, war Half-Life Echoes oder Echoes. Spielt auch Black Mesa, ist grafisch. Holen die echt viel aus der Engine noch raus. Da spielt man auch einen Black Mesa-Typi. Problem, was ich nur damit hatte, war, dass man da die Black Mesa-Anlage schon teilweise zu stark verändert hat. Es wirkte teilweise nicht mehr so wie die Black Mesa-Forschungsanlage, weil man da einfach zu viel neue Texturen, zu viel Details drin hatte. War aber trotzdem eine Mod, die echt viel Spaß gemacht hat. Gab's auch mal über Steam, aber aus irgendeinem Grund finde ich die da nicht mehr. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd zu suchen, aber ich weiß, dass ich mir die damals über Steam runtergeladen habe. Oder die ist
Echoes
aus
meinst du?
irgendeinem Grund rausgeflogen.
Ich hab gesucht, ich finde tatsächlich nichts unter Echoes, also nicht Half-Life Echoes finde ich nichts.
Dann gibt's sie wahrscheinlich nicht mehr. Warum auch immer, vielleicht gab's da Stress oder so, kein Plan. Das sind jetzt tatsächlich ich habe nur 2 Mods in der Hinsicht, weil, wie gesagt, vieles ist halt einfach nicht hängen geblieben in den Köpfen, weil das teilweise einfach halt da war. Deswegen sind das so die 2 Mods, wo ich sagen würde, die kriegen sogar auch ein Black Mesa Remake. Also bei Azure Sheep ist man bereits dran. Macht ein Team, ich weiß nicht, ob es das, ich glaube nicht, dass dasselbe Team ist, was damals Azure Sheep gemacht hat um 2001, aber es gibt ein Team, was sich dann gesetzt hat, um die Mod von 2001 auf Black Mesa zu porten, komplett, mit einem Zip und Zap. Da bin ich mal gespannt, was draus wird. Ob jetzt Half-Life Echoes da auch sowas kriegt, weiß ich nicht. Escape 2.0 kriegt kein Black Mesa Upgrade, keine Sorge. Die Arbeit mache ich mir nicht mehr. Aber wie
Ich
gesagt,
sehe
das
es
sind.
gerade, was du gesagt hast hier. ModDB-Seite, Azure Sheep, Black Mesa Mod.
Ja,
Moment,
genau.
Release 2019?
Wirst du schon draußen? Habe ich das echt so übersehen?
Jetzt gucke ich mal eben kurz. Files.
Ja.
Part 1 Extended, okay.
Ah, okay. Auch
Okay,
stückchenweise, wie die das mit Blue
also
Shift machen zum Beispiel.
genau. Und der ist auch im Dezember 2020 rausgekommen. Das heißt, vielleicht sind sie noch dran, aber bei sowas bin ich immer vorsichtig, wenn 4 Jahre schon nichts kam. Klar,
Oh.
das ist. Wie heißt es? Weil da waren sie ja recht flott, ne? Wenn sie 2019 das erste Release hatten und 2020 dann Part One, da waren sie ja recht zügig und jetzt sind 4 Jahre rum.
Ja.
Aber gut, können man sich ja trotzdem mal angucken,
Kann
ne?
man sich mal angucken, genau.
Wie die Quali so ist.
Wobei ich immer auch sagen muss, die nach Black Mesa habe ich ja dann Blue Shift gespielt, die Black Mesa-Version. Das ist, also man merkt, dass es überwiegend dasselbe Team ist, was Black Mesa gemacht hat.
Ist das schon was? Also.
Ja, also es gibt ja Blue Shift als Mod für Black Mesa. Ist noch nicht fertig. Das endet da,
Ah,
wo man das
okay.
erste Mal nach der Grenzwelt reist, nach Xen. Dann kommen, glaube ich, noch 2 Kapitel, da sind die noch dran. Aber das hat sich wie Black Mesa halt angefühlt. Und wie ich ja vorhin ja sagte, für Half-Life 2 war mir zu kompliziert. Tatsächlich würde ich es mir zutrauen, in der Zwischenzeit für Black Mesa wirklich ein Escape 2.0 zu bauen, weil das liefert dir ja alles mit im Grunde. Es ist ja, ich habe ja keine Total Conversion gebaut, sondern einen basierend auf das Hauptspiel. Aber ich möchte das halt einfach nicht mehr. Ich bin damit jetzt halt so durch danach. Aber vielleicht hätte jemand anders mal Bock, Half-Life Secure 2.0 auf Dinge zu machen. Der kriegt dann 5 Euro von mir. Nein. Ja, weit ausgeholt, das sind auf jeden Fall die zwei Mods, die ich vorhin erwähnt hatte, die keine Total Conversions sind und trotzdem im Kopf geblieben sind und Spaß machen. Und es gibt immer noch wirklich unzählig viele Mods. Ich glaube, es müsste man einfach mal Half-Life Mods in Google eintippen. Und da wirst du von der Mod-Database zugeschissen. Steam liefert auch noch eine Menge. Paintball, Digital Paintball zum Beispiel. Ey, das habe ich vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt als Mod. Und das sehe ich gerade, gibt's auf Steam.
Oder Action Half-Life.
Action
oder,
Half-Life, ja.
Gut, jetzt gehen wir schon ins Territorium hier. Source Engine. Und zwar so Sachen wie Pirates and Vikings oder sowas. Mhm. Kann mich auch noch dran erinnern. Also das Rabbit Hole ist wirklich tief. Also wenn ihr da anfangt zu suchen, ihr werdet so viele Flashbacks aus eurem Brain herauskramen, dass ihr ja. sagt, oh Gott, ich bin 10 Jahre jünger und das habe ich doch auch damals irgendwie gespielt.
Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall einfach mal. Also ich sehe gerade Zombie Panic zum Beispiel. Worauf ich mich persönlich tatsächlich freue, ist Half-Life DK Solo-Mission. Weil Half-Life DK war damals ja der Koop-Part auf der PlayStation 2. Und das fand ich so cool, dass er selbst bei Half-Life Escape es Abschnitte gibt, die direkt aus DK entstanden. Die habe ich nachgebaut. Ich habe damals die PlayStation angemacht, habe mir mein Nokia-Handy genommen oder Sony, was ich da hatte, und habe da mit Fotos auf dem Fernseher abgeknipst, damit ich mir das Level angucken konnte. Da war nichts mit Smartphones oder Video-Capture oder so ein Scheiß. Und habe dann auch Teile davon nachgebaut. Da gibt's jemand, die baut Half-Life DK halt einmal in sehr schön nach. Also sie holt auch alles aus der Engine raus, was machbar ist. Ist aber noch nicht erschienen, aber kriegt eine Empfehlung von mir. Es gibt nur eine Demo davon. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Mods spielen wollt, man muss bedenken, es werden Half-Life-Mods seit 25 Jahren gemacht. Da gibt's definitiv genug.
In der Tat.
Ja.
Also da könnt ihr euch abseits von irgendwelchen AAA oder Quadruple-A-Spielen, die alle überhaupt keinen Spaß machen und auch 80 Euro in, ja weiß ich nicht, welcher Franzose sich davon irgendwie, wie viel Stangen Galois kann man von diesem Spiel kaufen? Keine Ahnung, auf jeden Hör ich Fall.
Da dezente Kritik an Ubisoft?
Ja, nein, natürlich nicht. Das war ja absolut versteckte Kritik an Ubisoft. Naja, aber auf jeden Fall könnt ihr für Umme, ne, wie man so schön sagt, könnt ihr euch ein paar richtig, richtig, richtig gute und lange Spiele runterladen.
Genau, Voraussetzung ist natürlich, ihr besitzt Half-Life, aber unabhängig davon, das kostet auch nicht die Welt über Steam.
Vor allen Dingen immer mal wieder kostet es noch weniger als die Welt. Ne? Also.
Genau, und wer schnell war und auf Zack war, konnte sich das zum 25-jährigen Jubiläum so komplett kostenlos holen.
Mittlerweile auch unzensiert, ne, in Deutschland.
Genau, die deutsche Version ist unzensiert. Der einzige Nachteil ist, dass die Soldaten leider mit einer Roboterstimme reden, aber naja, machst du nix.
Muss auf Englisch stellen, oder?
Ja, muss er dann auf Englisch stellen. Habe ich in dem Fall bei Escape ja auch gemacht. Escape ist dann komplett auf Englisch erschienen. Also habe ich die englisches Half-Life mitgeliefert. Glaube ich. Jetzt, wo ich so sage, ich glaube, ich Half-Life. Doch, ich hatte Half-Life. Es wird ja nämlich bei Steam die Ursprungsversion runtergeladen und dann wird der Ordner valve.de eingefügt. So war das. Weil das ist nämlich auch eine coole Sache, die damals, um jetzt wieder auf das ganz Ursprungsthema ganz kurz zurückzukommen, Modden in Half-Life war super easy. Du hast ja dann deinen Ordner gehabt, wo deine Sachen drin waren und du brauchtest eigentlich nur die Sachen dort drin haben, die du für deine Mod brauchst, und alles andere zog sich das Spiel automatisch vom Hauptverzeichnis. Einfacher ging es damals eigentlich gar nicht. Du musstest nur alles in deinem Ordner haben. Ach, das waren noch Zeiten. Naja.
Sehr schön.
Ah, ja, sehr schön. Genau. Das heißt, wir haben jetzt die Leute 2 Stunden, 20 Minuten mit Modcam zugeschwalbt. Ich hoffe, die nehmen jetzt was davon mit und installieren sich jetzt die Mods und spielen ein bisschen was. Wehe, wenn nicht. Kommt Carsten und ich bei euch persönlich vorbei und klatschen euch eine.
Wir kommen vorbei und installieren euch Skull and Bones. So.
Ja, genau. Das Quadruple-Spiel.
Dann müsst ihr das spielen.
Genau. Genau. Alle anderen Spiele werden deinstalliert. Das wird aber auf Dauer ein bisschen teuer, oder? Muss ja erstmal 80 Euro bezahlen.
Stimmt, stimmt. Ja. Das ist eine ganz doofe Strafe. Da bestrafen wir uns selber quasi noch mehr als alle anderen. Aber gut.
Ja, egal, das nehmen wir auf uns. Das machen wir sehr gerne. Ah, sehr schön. Ja, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, vielen Dank. Ihr dürft natürlich sehr gerne einen Kommentar und Daumen nach oben und alles Mögliche dalassen, was ihr bei uns dalassen wollt.
17 Schüsschen Gewehrsalut oder was auch immer euch einfällt, ist egal.
Genau, nehmen wir mit. Ihr dürft natürlich auch gerne bei Patreon vorbeischauen und uns da fleißig unterstützen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann ihr wisst, was euch blüht, ne? Ja. In diesem Sinne sage ich Tschüss.
Ich auch. Tschüss.